Ich möchte mit euch ins Wort Gottes eintauchen, aber zuvor, im Jahre 1788 ist ein Buch erschienen unter dem Titel Über den Umgang mit Menschen. Hat das schon mal jemand von euch gelesen? Vermutlich nicht. Das ist verfasst worden von Adolf Freiherr von Knigge. Wir kennen das auch eher umgangssprachlich als die Knigge-Regeln. Und wir verbinden damit so einen Katalog von einfach Anweisungen, so To-Dos, ganz praktische Etiketten, die man so eben leben soll. In Wahrheit ist das aber gar nicht die Intention oder zumindest nicht die erste Intention von Herrn von Knigge gewesen. Ihm ging es eigentlich darum, deutlich zu machen, dass ein Weltbild Auswirkungen haben soll auf die Art und Weise, wie man miteinander umgeht. Er war sehr geprägt von seinem Humanismus und wollte, dass dieser Humanismus sich im Miteinander niederschlägt. Jetzt, meinem Wissen nach, handelte es sich da nicht um einen äußerst frommen Mann. Da kann ich nicht so viel dazu sagen. Aber ich glaube, die grundsätzliche Denkeinstellung, dass deine Überzeugungen sichtbar werden sollen an der Art und Weise, wie du mit anderen umgehst, das ist etwas, was wir auch in der Bibel finden und das ist konkret das, was wir uns heute anschauen möchten im ersten Timotheusbrief, wo Paulus uns auch mit hineinnimmt in das praktische Leben der Gemeinde. Wer eine Bibel dabei hat, der darf einmal 1. Timotheus Kapitel 3 aufschlagen. Wir wollen dort die Verse 14 bis Kapitelende bis 16 lesen. 1. Timotheus 3, die Verse 14 bis 16. Ich lese Gottes Wort. Dies schreibe ich dir und hoffe, bald zu dir zu kommen, Timotheus. Wenn ich aber erst später komme, sollst du wissen, wie man sich verhalten soll im Hause Gottes. Das ist die Gemeinde des lebendigen Gottes, ein Pfeiler und eine Grundfeste der Wahrheit. Und groß ist, wie jedermann bekennen muss, das Geheimnis des Glaubens. Er ist offenbart im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, erschienen den Engeln, gepredigt den Heiden, geglaubt in der Welt und aufgenommen in die Herrlichkeit. Amen. Wir möchten diesen Text aus drei Gesichtspunkten anschauen. Wir wollen uns erst anschauen, was Paulus über die Identität der Gemeinde sagt, wer die Gemeinde eigentlich ist. Dann wollen wir schauen, was er denn praktisch als Anweisung ableitet aus dieser Identität. Und in einem letzten Schritt wollen wir schauen, wie denn das Ganze praktisch überhaupt möglich ist, woher wir die Kraft dazu ziehen. Lasst uns anfangen mit dem Gedanken der Identität. Wer oder was ist eigentlich die Gemeinde? Und darüber gäbe es sicherlich viel zu sagen. Paulus aber konzentriert sich hier auf drei wesentliche Gedanken, die er über die Gemeinde sagt oder sagen möchte, die er in den Fokus rücken möchte. Er sagt, es ist das Haus Gottes. Es ist die Gemeinde, die Gemeinschaft des lebendigen Gottes. Es ist Pfeiler und Grundfeste der Wahrheit. Es ist Gottes Familie, es ist der Ort, wo er selbst lebt, es ist der Ort, an dem seine Wahrheit hochgehalten werden soll. Wenn Paulus hier vom Haus Gottes redet, dann ist es sehr wichtig, dass wir verstehen, dass es hier nicht um ein Gebäude aus Stein geht, ihm geht es nicht um Türen und Fenster und sonst was, ihm geht es um die Familie, die das Haus belebt. Er sagt, wir sind Gottes Familie. Das ist die Gemeinde. Der Ort, an dem Gott zu Hause ist. Die Menschen, mit denen Gott Tag ein, Tag aus lebt. Das ist die Identität der Gemeinde. Gemeinde ist nicht etwas, was Menschen sich einfach aufgebaut haben. Gemeinde ist etwas, was Gott sich erbaut hat. Er ist unser Vater, wir sind sein Haus, wir sind sein Werk, Wir sind sein Wohnort. Und das macht deutlich, dass die Menschen, die in die Gemeinde gehen, eben keine Gäste sind, sondern Mitbewohner und Hausgenossen, wie er auch im Epheserbrief sagt. Wir sind hier nicht einfach nur ein Verein. Der eine geht halt in den Kegelclub, der andere geht in die Gemeinde. Nein, wir sind eine Familie. Und wenn wir in die Gemeinde kommen, dann kommen wir nach Hause. Dann kommen wir dorthin, wo unser Gott wohnt und auch wir. Und das heißt, wenn wir Sonntag für Sonntag auch am Gottesdienst teilnehmen und partizipieren, dann sind wir am Tisch mit unserer Familie. Und dann sind wir wirklich Teil von dem Ganzen. Das bedeutet es, Christ zu sein. Wenn du Christ bist, wenn du dich Christ nennst, wenn du Teil der Gemeinde bist, dann ist das deine Identität. Aber es ist nicht nur das Haus Gottes, es heißt weiter auch, es ist die Gemeinde des lebendigen Gottes. Und während die erste Formulierung sich eher darauf fokussiert, deutlich zu machen, dass es der Wohnort Gottes ist, die Familie Gottes ist, zielt die zweite Formulierung hier mehr darauf ab, wer eigentlich der Gott ist, der in dieser Familie wohnt und gegenwärtig ist. Und hier heißt es ganz konkret, der lebendige Gott. Der lebendige Gott, das ist eine Formulierung, die wir immer und immer wieder in der Bibel finden. Und das ist ein, muss man sogar sagen, sehr polemisch aufgeheizter Begriff. Denn wenn immer die Bibel vom lebendigen Gott redet, tut sie das im Kontrast zu den toten Götzen dieser Welt. Es gibt allerlei Häuser, die gewissen Göttern zugeschrieben werden. Und diese Götter werden dort aufgestellt in Form von Statuen. Diese Statuen haben Augen, die nicht sehen, Ohren, die nicht hören, Herzen, die nicht schlagen. Sie sind tot und dementsprechend ist auch das, was dort stattfindet, nicht Leben, sondern geistlich gesehen tot. Paulus drückt es ganz interessant auch im 2. Korinther Kapitel 6, Vers 16 so aus. Er sagt, wir sind der Tempel des lebendigen Gottes, der Ort, an dem er selbst im Alten Testament verheißen hat, hier will ich wohnen, hier will ich wandeln. Wandeln, könnte man auch anders sagen, bedeutet handeln. Es ist also ein Ort, wo Gott praktisch sichtbar wird, wo er lebt, wo er partizipiert, wo er teilnimmt. Und es mag jetzt sehr fromm und schön klingen, das hat aber eine ganz praktische Bedeutung. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal in einer Moschee warst. Aber Muslime gehen nicht in eine Moschee, um dort Allah zu begegnen. Denn Allah ist fern und ungreifbar. Er wohnt nicht unter den Menschen. Wir kommen in die Gemeinde zu einem Ort, wo Gott präsent ist, wo er leibhaftig anwesend ist. Und wie ist er anwesend? Er ist anwesend in dem Werk, das er tut, durch seinen Geist, in seinem Volk und mit seinem Wort. Deswegen ist die Gemeinde ganz praktisch gesehen auch ein Ort, wo Menschen Trost erfahren, zur Umkehr aufgerufen werden, Wachstum erleben dürfen in den verschiedenen Themen ihres Lebens. Die Gemeinde ist ein Ort, der Menschen prägt und formt und verändert, weil hier ein allmächtiger Gott aktiv ist, der selbst eben dieses Werk vollbringt. Das ist also der zweite große Identitätsmarker über Gemeinde, den Paulus hier dem jungen Pastor Timotheus in Erinnerung ruft und auch uns zuspricht. Und ein dritter Gedanke ist der, die Gemeinde ist Pfeiler und Grundfeste der Wahrheit. Wahrheit ist keine Nebensächlichkeit für Christen, ist keine Option. Das Christentum lebt aus zwei Begriffen, Wahrheit und Liebe. Und wisst ihr warum? Weil eben diese beiden Begriffe den Gott charakterisieren, der die Gemeinde ins Dasein gerufen hat. Hat nicht Jesus von sich selbst gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben? Und als er der Frau am Jakobsbrunnen begegnete und als er mit ihr über Anbetung geredet hat, wisst ihr, was er ihr da gesagt hat? Gott ist Geist und die, die ihn anbeten wollen, die müssen ihn in Geist und Wahrheit anbeten. Wir haben einen Gott, der die Wahrheit in Person ist, der in allem, was er sagt, wahrhaftig ist. Und dementsprechend ist klar, in seinem Haus, in seiner Familie, an seinem Essenstisch, da will er, dass die Wahrheit ausgesprochen wird. Und die Menschen, die zu seiner Familie gehören, da möchte er diesen Stempel aufdrücken. Er möchte, dass sie seine DNA tragen. Wenn du ein Kind Gottes bist, dann will Gott, dass du geprägt bist von Wahrheit. Und das ist was sehr Untypisches in dieser Welt. Mit jedem Jahr, wenn ich älter werde, ein bisschen weiser werde, stelle ich mehr und mehr fest, dass diese Welt geprägt ist von der Lüge. Ganz besonders deutlich wurde mir das in einem Erlebnis vor meiner Zeit hier in München, als ich noch Zivi war. Ich war ein Jahr in Jerusalem als Zivi in einem Krankenhaus. Und während meiner Zeit in Jerusalem, da waren auch andere Volontäre da und zwei junge Volontärinnen aus meinem Krankenhaus waren zu Ostersonntag in der Altstadt von Jerusalem, ganz in der Nähe von der Grabeskirche. Und da traf es sich, dass da ein Fernsehteam aus Deutschland da war und Interviewpartner gesucht hat und hat diese zwei jungen Damen gefunden. Und sie wurden gefragt, wer seid ihr, was macht ihr hier? Und sie haben erzählt, wir sind Volontärinnen, wir sind bibeltreue Christen, wir sind hier, weil wir einfach ein Jahr was Gutes tun wollen und wir wollen auch so eine Art Versöhnungsarbeit tun als Deutsche unter Juden. Und sie haben uns davon dann berichtet, ja, wir wurden heute interviewt und dann abends saßen wir als Volontäre zusammen vor dem Laptop und haben geschaut, was denn dann im Fernsehen im Abendbeitrag kommt. Und das Interview mit ihnen wurde völlig zusammengeschnitten und letztendlich wurde dann vom Moderator darüber gesprochen, diese zwei jungen katholischen Pilgerinnen sind extra für das Osterfest dieses Wochenende nach Jerusalem gekommen. Und ihr denkt, das ist banal. Es ist banal, es ist keine bedeutende Geschichte, aber wisst ihr, was mir deutlich geworden ist? Diese Welt kümmert sich nicht darum, was wahrhaftig ist. Diese Welt kümmert sich um ihre eigenen Narrative, das, was sie hören möchte. Wahrheit ist ein Charakteristikum, ein Merkmal Gottes und deshalb auch seiner Gemeinde. Und wenn es hier heißt Grundfeste und Grundpfeiler der Wahrheit, dann heißt es, die Gemeinde ist die Bastion der Wahrheit in einer Welt der Lüge, der Verlogenheit. Das ist nämlich genau das, was, wenn ihr den Kontext an den Kapitel 4 weiterlest, auch seht, wo Paulus redet von verführerischen Geistern und Lügenrednern. Das ist die Identität der Gemeinde. Gemeinde hat Bedeutung, ganz praktisch. Gemeinde ist der Ort, wo Gott gegenwärtig ist, wo Gott selbst lebt und wo Gottes Charakter sichtbar werden soll. Und das soll Auswirkungen haben auf unser Miteinander, auf die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen. Und das ist der nächste Punkt, den ich mit euch anschauen möchte. Die Lebenspraxis der Gemeinde. Schaut mal mit mir, denn der Kontext hier weiter. Paulus erwähnt es in Vers 15, weil er ein konkretes To-Do hat. Timotheus, ich schreibe dir diesen Brief, weil du wissen sollst, wie man sich verhalten soll in der Gemeinde, im Haus Gottes. Paulus geht es darum, Timotheus zu belehren, damit Timotheus seine Lebensweise in der Gemeinde eben auch dementsprechend ausrichtet. Lehre hat im christlichen Glauben immer was mit Leben zu tun. Das sind nicht tote nichtige Doktrinen, die überhaupt nichts bedeuten, sondern das sind Lebensanweisungen, Lebensworte. Du allein hast Worte des ewigen Lebens. Leben wird gelebt. Es geht um die Lebensführung. Nun, welche Dinge schreibt Paulus? Wir lesen hier von diesen Dingen und das Ganze ist natürlich in einen Kontext eingewoben und es ist ganz interessant. Wenn wir mal das ganze Kapitel durchlesen, wisst ihr, was wir dann finden? Dann finden wir die Profile für Älteste und Diakone, so wie Älteste und Diakone sein sollen. Und wenn ihr mal da hineinschaut in diese Kataloge der Eigenschaften, die eben wichtig sind für die Berufung von Amtsträgern in der Gemeinde, dann seht ihr, das sind eben nicht einfach nur Knicke-Regeln. Das ist eine Ausrichtung, da geht es um Charaktereigenschaften, um Wesenszüge. Da stehen Dinge drin wie untadelig sein, nüchtern, besonnen sein, gastfreundlich sein, nicht geldgierig, nicht jähzornig, nicht streitsüchtig. Daheim, in der eigenen Familie, vorbildlich zu leben. Und jetzt magst du sagen und denken, ja gut, das spricht der Apostel Paulus zum Pastor Timotheus und es sind die Standards, die für Pastoren und Diakone gelten. Es sind ja Profis, die müssen, aber ich doch nicht, oder? Nun, wenn ihr mal genau hineinschaut in diesen Katalog, dann stellt ihr hoffentlich schnell fest, das sind Dinge, die uns das gesamte Neue Testament an so vielen Orten allen immer und immer und immer wieder ins Leben spricht. Paulus schreibt hier Timotheus nicht Dinge, die einfach nur Timotheus tun soll, sondern die Timotheus tun soll, um Vorbild zu sein, die er lehren soll, damit andere dem nacheifern. Das ist, was er dann in Kapitel 4, Vers 12 sagt. Sei ein Vorbild für die Gläubigen in deinem Umfeld. Älteste und Diakone sollen nicht etwas völlig anderes sein oder was völlig anderes tun als andere Christen, sondern sie sollen Vorbilder in dem sein, wonach wir alle streben sollen, wenn wir uns zum Haus Gottes, der Gemeinde des lebendigen Gottes, zur Grundfeste und zum Grundpfeiler der Wahrheit hinzugehörig zählen. Und das Ganze ist auch nicht optional, denn die Formulierung hier in Vers 15 ist, es geht hier darum, wie man sich dort verhalten soll. Wie man sich verhalten soll. Nicht, wie man sich verhalten möchte oder es wäre schön oder sonst was. Es wird klar, für Gott ist es keine Nebensächlichkeit, dass wir danach streben als Gemeinde, ihn wiederzuspiegeln in unserem Miteinander. Es ist ein Imperativ. Es ist eine Aufforderung. Gott will uns dazu erziehen, als seine Familie, dass wir werden, wie er ist. Und dass wir miteinander leben und miteinander umgehen, wie er lebt und wie er mit uns umgeht. Das ist das Zeugnis, was uns hier mitgeteilt wird. Wenn wir das hören, weiß ja nicht, wie es dir geht, dann kann das schnell einen Dämpfer geben. Man kann sich denken, wow, das sind aber ganz schön hohe Anforderungen, die da an uns gestellt werden. Ne? Also Adel verpflichtet diese hohe Berufung, die geht ja wirklich auch mit einer hohen Anforderung einher. In der Tat, es ist so. Ich möchte das nicht minimieren und kleinreden. Aber, und das ist der dritte Punkt, den ich mit euch in diesem Text anschauen möchte. Dieses Leben, das die Gemeinde prägen soll, das leitet sich von etwas ab. Paulus sagt nicht hier einfach nur, mach mal, sondern er sagt dem Timotheus auch, Timotheus, daher kommt es. Und was ist das, wovon diese Lebenspraxis, die Gott entspricht, herrührt? Was ist das? Vers 16. Groß ist das Geheimnis des Glaubens, heißt es hier in meiner Lutherbibel. Besser übersetzt heißt es aber eigentlich hier der Gottesfurcht. Und Gottesfurcht meint praktisch eben christlich leben. So zu leben, wie es Gott widerspiegelt, ihn verherrlicht und den Menschen dient. Und es ist ein Geheimnis. Aber wenn immer das Wörtchen Geheimnis im Neuen Testament vorkommt, dann wird uns im Kontext deutlich gemacht, dass dieses Geheimnis offenbart wird. Es ist nichts mehr, was uns unklar bleibt, sondern es ist etwas, was klar gemacht wird. Es war mal Geheimnis, jetzt aber ist es offenbar, nämlich worin und wie? In der Botschaft, die hier folgt, die ich mit diesem Wörtchen Evangelium zusammenfassen würde. Was ist das Geheimnis des Glaubens? Was ist das Geheimnis der Gottesfurcht? Was ist das Geheimnis des Lebens in der Gemeinde, das Gott widerspiegelt und ein Licht in einer dunklen und verfinsterten Welt ist? Es ist der, der offenbart wurde im Fleisch, der gerechtfertigt wurde im Geist, der erschienen ist den Engeln, gepredigt den Heiden, geglaubt in der Welt und aufgenommen in Herrlichkeit. Und ich hoffe, uns allen ist klar, dass nur ein einziger damit gemeint sein kann. Jesus Christus, der Herr der Herrlichkeit. Er ist nicht nur derjenige, der die Gemeinde zusammengerufen hat, der hinausgepilgert ist, um die Schäfchen einzusammeln und alle in seine Schafhürde zu bringen. Er ist auch derjenige, der seine Gemeinde belebt und ihr die Kraft gibt, eben das zu tun, das zu leben, was er von ihr möchte. Das Geheimnis der Gottesfurcht ist das Evangelium von Jesus Christus selbst. Es ist nicht nur das, was uns zu Christen macht, es ist das, was uns als Christen erhält und uns Tag für Tag heiligt. Er ist die Quelle für alles. Also nicht mehr Anstrengung, bessere Methoden und mehr Druck vielleicht, sondern Christus im Blick haben, das ist die Kraftquelle für Veränderung, für Heiligung, für ein Leben in Gottesfurcht. Und schaut euch einfach mal diese Begriffe an, die hier genannt werden. Er wurde geoffenbart im Fleisch. Gott kam zu uns. Gottesfurcht beginnt damit, dass er zu uns herabgestiegen ist, nicht, dass wir uns selbst zu ihm heraufheben. Er wurde gerechtfertigt im Geist. Christus ist unsere vollkommene Gerechtigkeit. Nicht wir selbst, wir leben aus seiner Gerechtigkeit heraus. Er wurde gepredigt und geglaubt. Er vollbringt sein Werk in uns allein aus Glauben. Wir hören das Wort der Gnade und wir erleben das Kraft. Kraft zur Errettung heißt es an anderer Stelle, aber auch Kraft zur Veränderung. Und er wurde aufgenommen in Herrlichkeit. Christus lebt heute hier und jetzt in diesem Moment. Erhaben und herrlich. Und er ist da an unserer Seite als Beistand mit Vollmacht, mit Kraft, Herrlichkeit, nicht schwach, allmächtig, um in uns das zu bewirken, was wir ohne ihn niemals tun könnten. Gottesfurcht heißt Evangelium in Bewegung. Und es ist unterm Strich eigentlich nichts anderes als das, was Jesus selbst in Johannes 15, Vers 5 sagte, oder? Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Du kannst nicht in Jesus sein, ohne viel Frucht zu bringen. Es geht gar nicht. Du kannst dich nicht in seinem Licht bewegen, ohne dass du diesen Heiligkeitsteil Gottes kriegst. Es hat einen Effekt, wenn wir uns Gott aussetzen, wenn wir uns zu ihm bewegen. Heiligung heißt nicht, ich werde besser, sondern ich blicke auf den Anfänger und Vollender des Glaubens und finde darin die Kraft zur Erneuerung, zur Veränderung, zum Aufstehen, wenn ich gescheitert bin, zum Weitermachen, wenn es schwer wird und eben auch zum Anpacken der Dinge, die mich sonst vorher überfordert haben. Er selbst ist das Geheimnis der Gottesfurcht, die Quelle der Heiligung, die Kraft der Veränderung. Das ist die Botschaft, die Paulus hier dem Timotheus in Kürze zusammenfasst. Timotheus, halte im Blick, was die Identität der Gemeinde ist. Wir sind nicht irgendetwas. Wir sind die Familie Gottes. Wir sind der Ort, wo Gott selbst unterwegs ist. Wir sind der Ort, wo Gottes Licht der Wahrheit hinausstrahlen soll in diese finstere Welt. Und deswegen, Timotheus, strebt danach, entsprechend zu leben. Nicht nur von Gott zu reden, sondern auch die Botschaft zu unterstreichen, mit einem Leben, das dieser Berufung würdig ist. Aber vergess in dem Allen niemals, dass wahre Gottesfurcht, das wahre Heiligkeit kein Werk des Menschen ist. Kein Mensch kann das tun. Es ist ein Werk Gottes, das aus dem Evangelium heraus entspringt. Und deswegen hör nie auf Christus zu schauen. Mach's, wie Robert Murray McShane so schön sagte, für jeden Blick auf dich selbst, werf mindestens 10 auf ihn. Amen.